Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 7. Oktober 2007 aus der Reihe Säen, Wachsen, Ernten mit dem Glaubensvater Abraham. Das Thema heute lautet: Lass dich von Gott korrigieren. Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
In der ersten Predigt, in der Predigtreihe, wie wird mein Leben fruchtbar? Glauben, Lernen mit Abraham, ging es um die Berufung von Abraham. Gott verband seinen Ruf an Abraham mit einer ganz besonderen Verheißung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ähnlich wie Abraham, so hat sich auch bei euch, Georg, ein Wort Gottes ganz tief eingeprägt. Wir haben es schon gehört in unserem Gottesdienst. Ein Wort Gottes, Gott sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ihr habt das als einen Taufspruch gewählt und in der Taufe machen wir uns bewusst, wie bei Abraham, so steht auch euer Leben unter Gottes Verheißung. In der zweiten Predigt, in unserer Predigtreihe, sahen wir dann, wie Abraham Gott in seinem Alltag einen ganz festen Platz gegeben hat. Und heute ist die vierte Predigt in der Reihe und heute geht es im Grunde genommen um die erste Krise, um die erste Nagelprobe, die Abraham mit seinem neu gefundenen Glauben durchzustehen hatte. Wir haben diese Geschichte vorhin gehört von Abraham und Sarah in Ägypten. Ich weiß nicht, ob es alle so mitbekommen haben. Diese Geschichte, diese erste Bewährungsprobe, ging für den Abraham ja ziemlich schief. Ja, er hat dem Glauben gar nicht viel zugetraut, ist nachher davongejagt worden. Aber Abraham, und das ist wichtig, gibt nicht auf. Drei Dinge hat Abraham gelernt. Erstens, Gottes Gebote sind sinnvoll. Zweitens, ich kann mit Gott in den Notlagen meines Lebens rechnen. Und drittens, Gott bietet mir Vergebung an. Und der Abraham, der lässt sich auf seinem Weg von Gott korrigieren. Und er geht den begonnenen Weg weiter. Das Thema heute lautet: Lass dich von Gott korrigieren. Ein erster Punkt: Glaube, Gottes Gebote sind sinnvoll. Glaube, Gottes Gebote sind sinnvoll. Frage: Was haben Abraham in Ägypten und die Bildzeitung gemeinsam? Beide behaupten, sie meinen es gut und lügen wie gedruckt. Die Geschichte von Abraham in Ägypten, die lässt keinen Zweifel. Der Patriarch lügt. Manche verteidigen ihn und sagen, naja, der Plan Abrahams war ja in einer wirklich existenziellen Notsituation geboren. Quasi Notwehr. Und der Volksmund sagt, Notlügen sind Lügen, die niemand betrügen. Aber stimmt das? Gerade Abrahams Lüge ist ja ein Paradebeispiel, dass Lügen sehr schwerwiegende Konsequenzen für das gesamte Beziehungsgefüge haben. Abraham lügt nicht nur, sondern er stiftet seine Frau Sarah auch zur Falschaussage an. Sage doch, du seist meine Schwester. Das ist Betrug. Und dieser Betrug zieht Sarah und sogar diesen fremden Pharao in einen Strudel von Unwahrhaftigkeit und Problemen. Zweitens, Abraham stiftet nicht nur seine Frau zum Lügen an, sondern er opfert sie. Er opfert sie für seinen Vorteil. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. So was Durchgeknalltes, oder? Also das ist ja verrückt. Diese Art, mit seiner Frau umzugehen, ist voll daneben. Eine Haltung, es soll mir gut gehen um deinetwillen, ist nicht zu entschuldigen. Das heißt, Die Wahrheit sagen gehört zu den ganz wichtigen Regeln. Darum das 9. Gebot. Wenn das nicht mehr funktioniert, hat das schwerwiegende Konsequenzen fürs komplette Beziehungsgefüge. Zurück zum Thema Notlüge. Subjektiv betrachtet ist ja im Grunde genommen jede Lüge eine Notlüge, oder? Denn wer lügt, wenn er sich seiner eigenen Einschätzung nach nicht in einer Notlage befindet? Sagt einer unbeabsichtigt etwas Falsches, dann ist es keine Lüge, sondern ein Irrtum. Erzählt jemand eine erfundene Geschichte, um irgendwie Spaß zu haben, dann sagt man, das ist ein Schabernack oder eben ein Spaß. Aber Abraham, der Vater des Glaubens, lügt aus Berechnung. Und auf dem Boden der Bibel steht es Gläubigen nicht frei zu lügen. Wir können nicht glücklich zusammenleben, wenn ich mich auf das Wort eines anderen nicht verlassen kann. Und darum heißt es im 9. Gebot, du sollst nicht lügen. Jesus unterstreicht die Gültigkeit der Gebote und sagt, ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Das heißt, ihm die rechte Pointierung zu geben. Und wenn er sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Übel, dann bringt er genau das auf den Punkt, was wir immer merken, dass es mit den Jeins in unserem Leben nicht weitergeht, dass wir uns manchmal die Sache einfach machen möchten, dann sind wir nicht zur Klarheit bereit, aber dass wir an der Stelle in Wirklichkeit nicht weitergekommen. Und Jesus betont damit auch, das 9. Gebot ist aktuell. Unsere Geschichte gipfelt darin, dass Abrahams List auffliegt. Er ist blamiert bis auf die Knochen. Und die erste Lektion in unserer Geschichte von Abraham ist, Lügen haben kurze Beine. Und darum, Glaube, Gottes Gebote sind sinnvoll. Glaube, Gottes Gebote sind sinnvoll. Aber warum handelt Abraham so? Was war das Problem? Dazu zweitens, rechne mit Gottes Hilfe in Notlagen. In den Sommerferien habe ich die ägyptische Staatssammlung in München angeschaut. Dort gab es Abbildungen, wie ich eine ins Programmblatt reingedruckt habe. Sie zeigen so die Denkwelt der Leute damals. Da ist in der Mitte der Pharao übergroß ein Gott. Im Vergleich zu ihm sind alle anderen ganz klein, auf ihn ausgerichtet, von ihm abhängig. Sie buckeln und, naja, man merkt ganz genau, wie das Machtgefälle ist. Genau diese Sicht kennzeichnet die ersten beiden Szenen unserer Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Für Abraham wurde es in Palästina wegen einer Dürreperiode eng. Er hat nichts mehr zum Essen. Er beschließt, nach Ägypten zu gehen. Und dabei zählt er eins und eins zusammen und kommt zu dem Schluss, die Verhältnisse in Ägypten sind unberechenbar. Wenn ich da als Fremder ankomme, da kann ich nicht mit offenen Karten spielen. Da kann ich nicht ehrlich sein. Da weiß ich nicht, was passiert. Ich muss mir eine List überlegen. Ein Beispiel, wie es ausgehen kann, schildert die Bibel ja im Fall von Uriah, dem Hauptmann vom König David. Ja? Letzten Sonntag haben wir die Geschichte kurz gehört, am Nachmittag. Dem David hat die Bathseba gefallen. Er hat sie sich zur Frau genommen. Damit war das Leben ihres Mannes, Uriah, keinen Heller mehr wert. Er wird ein paar Tage später umgebracht. Angesichts solcher Umstände sieht Abraham nur ein Mittel, List. List als das Mittel, der Weg des kleinen Mannes. Abraham fasst den Plan, seine Frau als Schwester auszugeben. Am vergangenen Donnerstag haben wir uns in der Bibelstunde über diese Geschichte, im Frauenkreis über die Geschichte unterhalten. Und eine Teilnehmerin hat es auf den Punkt gebracht. Sie sagte, bis dahin wird berichtet, dass Gott in Abrahams Alltag einen festen Platz hatte. Ja, jeden Tag gebetet, stille Zeit gemacht, in den Gottesdienst gegangen. Aber jetzt taucht ein Problem auf. Und plötzlich ist alles über den Haufen geworfen. Gott ist völlig aus dem Blick. Das Problem an der Geschichte ist nicht moralischer Natur. Die Schwierigkeit ist, Gott fehlt in Abrahams Rechnung. Bei allen seinen Überlegungen, wie er dieser Not entgehen könne, bei all seinen Berechnungen, spielt Gott gar keine Rolle. Abraham denkt keinen Augenblick, dass Gott helfen kann. Ich muss so für mich bekennen, ich habe lang als Christ gelebt, habe täglich meine Bibel gelesen, täglich gebetet, aber an den Stellen, wo mein Leben wirklich bedroht war, kam Gott praktisch nicht vor. Wie beim Abraham oder wie auf diesem Bild, wo nur Menschen drauf sind. Auch ich sah immer nur das Problem, und das war überdimensional groß, so groß wie dieser Pharao auf diesem Bild. Bei mir hieß es, je nach Lebensphase, vielleicht Abschlussprüfung oder der Chef oder auch eine Zeit lang Partnerschaft, weil ich es als einen großen Makel empfand, dass ich keine Partnerin hatte und da keine Perspektive fand. In solchen Nöten beging ich viele Unehrlichkeiten, einfach aus der Sorge, wenn ich die Wahrheit sage, wie stehe ich denn da? Oder nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder auch manchmal das Empfinden, der Ehrliche ist doch immer der Dumme. Das hat mich tief geprägt, obwohl ich Christ war, obwohl ich als Pastor angefangen hatte. Erst vor etwa 15 Jahren habe ich Gott in meinem Weltbild angefangen, einen wirklichen Platz zu geben, dort, wo es ums Ganze geht. Aber wie kam es dazu? Wie kann ich diese Sorgen, das uns manchmal so zusetzt, überwinden? In der letzten Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der mit der Frage umgeht, ob er sich in die Gemeinde aufnehmen lässt. Er sagt, im Grund weiß ich ganz genau, dass das jetzt der Schritt wäre, der dran wäre. Aber etwas hält mich zurück. Auf die Frage, was denn der Hinderungsgrund sei, sagt er, ja, seit ich in die Gemeinde komme, merke ich, wie zunehmend Gott für mich mehr eine Realität wird. Ich spüre Gottes gute Kraft, aber es gibt dann auch wieder Zeiten, in denen Gott weit weg ist und ich gar kein Gefühl für ihn habe. Und dann spüre ich, oder denke zu spüren, mir fehlt noch was. Mein Glaube ist nicht komplett. Ich weiß nicht, wer sich noch an das Motto von Pro Christ 2006 erinnert. Weiß es jemand, wie hieß das Motto von Pro Christ 2006? Wie? Genau, Zweifeln und Staunen. Zweifeln und Staunen. Und ist uns klar, was das bedeutet? Damit soll ausgesagt werden, Glauben und christliches Leben ist keine homogene Sache. Glaube und christliches Leben ist nicht irgendwie eine ganz reinrassige Geschichte. Glaube besteht aus sehr verschiedenen, scheinbar manchmal ganz gegensätzlichen Komponenten. Von Zweifel über Hoffen, Vertrauen, Gewissheit bis zum Staunen. Glaube hat eine subjektive Seite. Aber Glaube hat auch eine objektive Seite, ist eine Sache der Vernunft. Und jetzt kommt der Jumping Point. Was uns den Glauben in Krisenzeiten rettet, das sind nicht unsere Gefühle. Was uns den Glauben über Krisenzeiten rettet, ist unsere Vernunft, ist der Verstand, der uns sagt, wenn unsere Gefühle verrückt spielen, Gott sorgt für dich. Das müssen wir einmal kapiert haben. Sorgen überwinde ich nicht durch Gefühle, sondern indem ich auf meinen Verstand höre, der mir inmitten, wenn alles verrückt spielt, sagt, Gott sorgt für dich. Immer wieder ist Jesus Leuten begegnet, denen Vertrauen fehlte und die sich deswegen zersorgten. Bei ihnen appelliert Jesus an die Einsicht und Vernunft und sagt, sorgt nicht für morgen. Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und Gott versorgt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als er? Darum sagt nicht, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Deswegen trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und Apostel Petrus sagt, alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Das muss ich mir manchmal mit dem Verstand sagen, wenn ich das Gefühl habe, Gott ist gar nirgends mehr da. Abraham hätte seinen Verstand einschalten können und sagen, der Gott, der mich berufen hat, der hat mir eine Zukunft verheißen. Mit einem toten Abraham kann er nichts anfangen. Deshalb wird er mich durchbringen. Abraham hätte sich sagen müssen, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Nicht, weil ich so mutig bin, sondern weil die Zusage Gottes zu einer kleinen Konsequenz auf meiner Seite führen wird. Abraham hätte sich sagen können, wenn die Verhältnisse in Ägypten so sind, dann bleiben wir halt zu Hause. Gott wird einen Weg auch zu Hause für uns richten. Heute haben wir den Risto getauft. Wir taten das, weil wir uns inmitten von aktuellen oder möglichen Sorgen klar machen können. Notzeiten werden kommen. Notzeiten werden nicht ausbleiben. Aber Gott hält euch darin. Und darum an alle, die heute hier sind, aber besonders an euch, Georg und Miriam, rechnet mit Gottes Hilfe in Notzeiten. Vielleicht fragst du, wie kann ich das lernen? Wie komme ich dahin? Das ist mein letzter Punkt. Nimm Gottes Vergebung an. Es ist ja den meisten hinlänglich bekannt, dass ich kein so besonderer PC-Spezialist bin. Nun kommt es vor, dass im Eifer des Gefechts und durch meinen oft sicherlich unsachgemäßen Umgang der Computer ins Stottern gerät. Das beginnt dann mit so gefürchteten Schreckensmeldungen, die dann plötzlich so daherkommen. Und da kriege ich immer schon die Krise, vor allem wenn ich gemerkt habe, ich habe vielleicht eine Predigt dreiviertel fertig und habe es nicht richtig abgespeichert oder was, weiß ich was alles. Auf alle Fälle, meist geht das dann so lange, bis jemand von unseren Spezialisten in der Gemeinde vielleicht irgendwo mal meinen Laptop sieht und merkt, da funktioniert was nicht richtig und sich dann erbarmt und mit ein paar Handgriffen in dieses System eingreift und die ganze Sache ordnet. Und hinterher, da merke ich richtig, das Ding läuft wieder viel runter. Von einem genauso ordnenden Eingriff ins System erzählt uns die dritte Szene unserer Geschichte. Da heißt es, aber der Herr plagte den Pharao um Sarahs, Abrahams Frau willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich, sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagst du mir nicht, dass das deine Frau ist, sondern sagst, das ist meine Schwester? Nun sieh, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Das ist interessant. Im Vergleich zu den ersten beiden Szenen und zu der Abbildung, die wir da haben in unserem Programm, ist in der letzten Szene nicht mehr von einem übermächtigen Pharao die Rede. Plötzlich ist der Pharao ein Mensch auf der gleichen Ebene mit Abraham, der Gefühle zeigt, der enttäuscht ist und der mit dem Abraham spricht wie von Mensch zu Mensch, von Mann zu Mann. Gott hat das Ganze wieder ins rechte Verhältnis gesetzt. Das brauchen wir manchmal. Aber das Besondere an der Geschichte sind nicht die Plagen, die über den Pharao kommen, sondern dass die Geschichte Gottes mit dem schuldig gewordenen Abraham weitergeht. Sie endet am Ende damit, dass erzählt wird, so zog Abraham ins Südland und dort rief er weiter den Namen des Herrn an. Das ist die eigentlich gute Botschaft in dieser etwas hässlichen Geschichte, wo der Abraham seine Frau in einer so blöden Weise da abgibt. Gott sagt nicht, du hast den ersten wirklichen Glaubenstest nicht bestanden, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Im Gegenteil, Gottes Zusage steht wie ein Regenbogen über Abrahams Leben. Gewiss wäre es verkehrt zu behaupten, Gott hat Abrahams Fehler einkalkuliert. Das wäre sicherlich falsch. Aber Gottes Treue ist größer als Abrahams Untreue. Paulus ermutigt einmal einen Schüler mit dem Wort, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Paulus sagt einmal, sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, davon leben wir alle Tag für Tag. Denn wir alle bleiben oft hinter dem zurück, was wir uns gegenseitig und auch Gott versprochen haben. Wir alle leben davon, dass Gott uns und unser Leben wieder ordnet, damit es wieder läuft, so wie wenn PC-Spezialisten meinen PC wieder richten. Das Dritte, was unsere Geschichte mir sagt, Gott bietet uns Vergebung an. Und so lernen wir, im Glauben zu leben. Und darum, nimm diese Vergebung an und geh mit Gott weiter. Zum Freundeskreis Jesu, da gehörte jemand, der Abraham in vielem ähnelt. Auch er war von Gott besonders herausgerufen worden. Es war der Simon Petrus. Auch er hat sein altes Leben verlassen und hat eine ganz besondere Zusage bekommen. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Auch er wollte in einer Notlage, in der Nacht der Gefangennahme, sein Leben durch eine Lüge retten. Und auch hier beschönigt die Bibel überhaupt nichts. Und dennoch lässt sich Jesus dadurch nicht von seinem Plan mit Petrus abbringen. Petrus weint am Ende bitter. Es wird ihm seine Sünde klar. Jesus bietet ihm Vergebung an. Petrus nimmt sie an und Jesus geht mit ihm bis zum Ziel weiter. Gott lässt sich von seinen Plänen nicht abbringen, wenn wir versagen. Gott will den Bogen seiner Verheißung weiterspannen über unserem Leben. Das ist ein unfassbares Wunder. Diese Haltung Gottes ist kein Automatismus nach dem Motto, er weiß ja sowieso, dass wir es nicht können. Das Gegenteil ist der Fall. Gott weiß, dass du es kannst. Du bist nicht überfordert, ihm gehorsam zu sein. Und er möchte mit dir weitergehen, aber auch dann, wenn du ungehorsam bist. Und es einfach ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal probieren. Und so spricht zu uns allen unser Schöpfer. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das heißt, Gott hat dich im Blick, wie du sein könntest. Er möchte dich zu dem Bild gestalten, das er sich von dir gemacht hat. Gott arbeitet beharrlich daran, dass du ein Mensch des Glaubens wirst. Und darum heute dieses Thema, lass dich von Gott korrigieren. Ich möchte mit uns beten. Wir neigen uns dazu. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern können. Auch die Taufe, und ich möchte dir einfach danken für jedes, das heute in diesem Gottesdienst ist. Herr, ich möchte darauf vertrauen und glauben, dass das kein Zufall ist. Du hast uns hierher geführt an diesem Sonntag und du möchtest uns etwas Wichtiges sagen. Schenk offene Ohren und schenk einfach, dass jedes, das hier ist, im Hiersein auch dein Führen spüren und sehen kann. Herr, hier sind Leute, die in Notsituationen sind, denen vielleicht das Wasser bis zum Hals steht, gesundheitlich oder beruflich oder egal, was ihr Leben auch ausmacht. Ich möchte dich bitten, schenk du ihnen Kraft auszuhalten, ihren Glauben nicht wegzuwerfen, sondern sich an dir festzumachen. Herr, und hier sind Menschen, die dich gar nicht kennen oder die keine richtige Beziehung zu dir haben und die doch vielleicht manchmal spüren, ja, ich bräuchte Anschluss an deine gute Kraft. Gib ihnen den Mut, einen Anfang im Glauben zu machen. Herr, ich möchte dich einfach bitten, erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist. Wenn wir jetzt miteinander beten, dann lass das ein Gebet von jedem Einzelnen sein, mit der Bitte, dass du es erfüllst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.